Okay, ihr Lieben. Der Heilige Geist möchte, dass wir verstehen, dass wir als Volk Gottes und auch als örtliche Gemeinde in einem Transformationsprozess sind, in einem Prozess der Wiederherstellung. Gott hat ein Ziel mit der Gemeinde. Und dieses Ziel finden wir klar beschrieben und die Apostel haben darüber gesprochen. Dieses Ziel ist eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes, eine Gemeinde, die das Wesen, die Gesinnung der Braut hat, die Jesus mehr liebt als alles andere, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben. Und das ist ein übernatürliches, ein Wunder Gottes. Kein Mensch kann irgendetwas mehr lieben als sein eigenes Leben. Gott muss das in uns wirken, aber Gott wird das in uns wirken. Diese Braut, die er schaffen wird, wird eine Gemeinde sein, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben, die hingegeben ist an ihn und die von seiner Liebe getrieben wird und die gewaltige Dinge tun wird, die Ernte einbringen wird. Und wir sind schon seit langer Zeit in diesem Prozess der Wiederherstellung. Und wir müssen verstehen, wo unser Platz ist in diesem Plan. Und wir müssen diesen Plan verstehen und aktiv teilhaben und mitkämpfen und mitbeten und Schritte gehen, wenn der Heilige Geist Wahrheiten betont. Dieser Prozess der Wiederherstellung geschieht, indem das Licht Gottes scheint auf uralte Wahrheiten, die schon immer in der Bibel standen, aber jetzt auf einmal klar leuchten und wir auf einmal verstehen, das bedeutet es. Das ist, was er uns geben will. Das ist, was er von uns erwartet an Reaktion, um mit ihm zu kooperieren. Ein Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, hatte eine sehr dramatische Begegnung mit dem Herrn vor etlichen Jahren. Und der Herr hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, er wird in einer Generation das Verständnis und die Art, wie das Verständnis von Christsein und die Art und Weise, wie Christsein ausgedrückt wird, komplett verändern. Und wir sind in diesem Prozess und der Heilige Geist betont Wahrheiten wie zum Beispiel Beziehungen im Licht, in Transparenz, in gegenseitiger Verantwortung, in gegenseitiger Unterordnung. Wir verstehen, die Gemeinde ist Familie, wir gehören einander. Und diese Unverbindlichkeit, dieses Individualismus, der die Welt kennzeichnet, hat keinen Platz in der Gemeinde. Und eine andere Identität oder einen anderen Aspekt unserer Identität als Volk Gottes ist, wir kriegen die Sicht, wir sind die Armee des Herrn. Wir sind eine Armee, wir sind im Krieg, da ist ein Feind und da ist ein realer Kampf und da ist ein Kampfauftrag, der uns gegeben ist. Und zu diesem Aspekt Armee gehört eben auch dieses sich einreihen, dieses unter Befehl sein und gemeinsam vorangehen. Und wir sind weit davon entfernt, auch ihr seid noch weit davon entfernt. Aber glaubt mir, der Heilige Geist wird überführen von Unabhängigkeit und falschem Individualismus und all diesen Dingen. Und es wird nicht mehr so sein in Zukunft, wenn ein Leiter sagt, komm, lass uns alle im Geist beten und ein Drittel sagt, wieso soll ich jetzt im Geist beten? Mir ist nicht danach, im Geist zu beten. In einer Armee, die im Angriff ist und der Offizier sagt, los, alle raus aus dem Schützengraben, jetzt dem Feind entgegen. Wer da sitzen bleibt im Graben, wird gleich standrechtlich erschossen wegen Feigheit vor dem Feind. Dank sei Gott, dass das nicht unter uns passiert. Aber mein Punkt ist, hey, wenn wir Order bekommen, dann gehorchen wir. Wir gehorchen. Johannes sagt, sinngemäß, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst, wie kannst du sagen, du liebst Gott? Das ist eine Illusion. Du liebst nicht Gott, wenn du den Bruder, den du siehst, nicht liebst. Und in Abwandlung dieser wunderbaren und wichtigen Wahrheit will ich das einmal so formulieren. Wenn du einem Menschen, einem Leiter nicht gehorchen kannst, wirst du auch nicht Gott gehorchen. Das ist eine Illusion. Du gehorchst nicht Gott. Weil wenn du Gott gehorchst, dann gehorchst du deinem Leiter. Das Wort Gottes sagt ganz klar, gehorcht euren Führern. Hebräer Kapitel 13 oder 12, ich weiß es nicht genau. Gehorcht euren Führern. Wir brauchen eine neue Gesinnung, wir brauchen eine neue Identität. Im Krieg ist Individualismus. Ich mache das, was ich will. Ich mache das, wozu ich Spaß habe. Ich mache das, was mir in den Kram passt. Im Krieg hat diese Gesinnung keinen Platz, aber wir haben erhebliche Verluste in unseren Reihen. Dann brauchen wir diese Mentalität. Der Offizier sagt da lang und dann geht's alle da lang. Und wir sagen, ja, du, darüber müssen wir jetzt erstmal sprechen. Das sollten wir mal diskutieren. So funktioniert es nicht in einer Armee. Ein Befehl ist ein Befehl und Befehlsverweigerung ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. So, wir wollen Familie sein, wir wollen einander lieb haben, wir wollen auch einander unterordnen und wir wollen die Mentalität einer Armee bekommen, weil der Feind da draußen wird nur geschlagen in Einheit oder er wird nicht geschlagen. Das ist so, so klar, was die Bibel sagt. Entweder in Einheit gehen wir vor und wir haben Durchbrüche oder wir werden keine Durchbrüche haben und einige wenige strampeln sich ab und mühen sich ab und es wird doch nichts werden. Der Sieg ist verheißen in Einheit. In Einheit. Und das hat etwas zu tun mit meiner Gesinnung. Und dass ich Buße tue. Und einige von euch müssen Buße tun über eure verkehrte, rebellische Gesinnung. Wieso, wenn die Elke sagt, lass uns alle beten, wenn der Luther sagt, lass uns beten, wieso muss ich das jetzt tun? Ich fühle mich danach nicht. Hallo, leg das ab und erkenne, dass das einfach eine Haltung ist, die in einer Armee keinen Platz hat. Ich sage das nicht, weil ich mich darüber ärgere, sondern ich sage das einfach, damit du in den Segen kommst und rauskommst aus deiner Täuschung, rauskommst aus deiner falschen Identität. Wir sind Armee und wir haben einen Auftrag und das ist ein wirklicher Feind. Und der dreht auf. Und jeder, der mit wachen Augen durch dieses Leben läuft, merkt einfach, wie in den letzten Jahren der Feind massiv auftritt. Und wenn dieser Trend in dieser Welt ist, dann ist auch ein gegensätzlicher Trend in der Gemeinde. Und die Gemeinde muss auch in die Spur kommen. Die Gemeinde muss aufwachen. Die Gemeinde muss wirklich in tiefere Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist kommen. So dass das, was ihm wichtig ist, uns wichtig ist. Und dass wir unter seiner Führung sind und dass wir uns leiten lassen. Und dass wir sagen, ich will gehorchen. Ich will gehorchen. Ein Christ sein. Ohne diese Willigkeit, Gott zu gehorchen, nennt die Bibel nicht Christsein. Das ist eine menschliche Erfindung, eine menschliche Idee, die in der Bibel keinen Platz findet. Jesus zu lieben heißt, ich will ein Herz haben und ich tue alles, was ich dafür tun muss auf meiner Seite, dass Gott mein Herz berühren kann. Ich will ein Herz haben, das an ihm hängt, das ihm gehorcht. Das ihn ehrt, das für ihn lebt, das für das lebt, wofür er lebt. Ich will lieben, was er liebt und ich will hassen, was er hasst. Wenn das nicht dein regelmäßiges Gebet ist, bist du abgefallen. Wenn das, was ich eben gerade formuliert habe an Gebeten, dem Sinn nach, du kannst das mit anderen Worten sagen, aber wenn das nicht das Herz deiner Gebete ist, dann bist du abgefallen. Auch wenn du Sonntag für Sonntag treu in den Gottesdienst kommst, du bist abgefallen. Und du wirst immer stumpfer werden, du wirst immer kälter werden und du wirst immer mehr dich vom Herrn entfernen. Aber der Herr sagt, komm nah, komm zu ihm, gib ihm dein Herz, erlaube, dass er in dir wirken kann. Und das wird nicht passieren ohne Überführung, ohne dass du von verkehrten Haltungen überführt wirst. Diese Unabhängigkeit, dieses ich mache, was mir Spaß macht. Und ich mache das, was mir in den Sinn kommt. Und ich muss nicht tun, was mein Leiter mir sagt. Doch, musst du doch. Wenn du zur Gemeinde des Herrn gehören willst, musst du tun, was dein Leiter sagt. Und zwar all die Dinge, die er sagt, aus dem Wort Gottes heraus. Wenn er auf die Idee käme, private Dinge zu sagen und die als eine Order zu geben, du musst das nicht tun. Aber dank sei Gott, solchen Quatsch habt ihr nicht hier. Ja? Wo ein Leiter sagt, du musst nächste Woche kommen, mein Auto waschen. Das ist mal wieder spitzig. Ja, danke sei Gott, ihr habt solchen Blödsinn. Es gibt Gemeinden, wo so etwas Extremes da ist. Ja? Aber in den Dingen, die das Wort Gottes betreffen, musst du tun, was dein Leiter sagt. Das ist das Wort Gottes. Die Apostel haben die Gemeinde aufgefordert, zu gehorchen. Die Apostel haben geschrieben, gehorcht euren Führern. Das ist so, so eindeutig. So, wir brauchen eine neue Mentalität, um in das hineinzukommen. Um diese Sichtweise zu haben, wir sind ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und da gibt es einen Feind da draußen, der will erstens die Gemeinde auslöschen oder die Gemeinde völlig harmlos machen und entschärfen. Ja? Und er will viele, viele Menschen da draußen in Dunkelheit lassen, weil er dann über sie herrschen kann und sie missbrauchen kann und sie quälen kann und sie mitnehmen kann auf seinem Weg, der unvermeidlich ist, in die ewige Verdammnis. Und die Gemeinde ist ein Werkzeug in der Hand Gottes, für Gott Beute zu machen. Das ist die Gemeinde. Und ich möchte einige Ideen darüber noch sagen in den wenigen Minuten, die wir noch haben miteinander. Lass uns einmal gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 15. Bitte Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und dieses ist das berühmte Kapitel des Apostelkonzils, wo sie zusammen beraten haben, weil das eine kritische Situation war, weil das Evangelium in Gefahr war, einfach durch Gesetzlichkeit verdreht und verwässert zu werden. Und die Apostel haben zusammen beraten und haben das mit dem Heiligen Geist getan und dann kamen sie zu einem Schluss und haben diesen Entschluss dann kundgetan. Und aus dieser Passage möchte ich etwas vorlesen, weil wir daraus lernen, was die Identität der Gläubigen damals war. Und Wiederherstellung heißt, all das, was schon einmal war, all das, was wir im Worte Gottes finden, wie die Gemeinde am Anfang war, all das wird wiederhergestellt werden. Mit einem Unterschied, diese herrliche Gemeinde, die in Einheit ist mit dem Herrn und die mit den Problemen, die da sind, so umgeht, wie Gott das möchte, diese herrliche Gemeinde wird es nicht nur in einem kleinen Landstrich geben, in Jerusalem und Judäa, sondern es wird es weltweit geben. Weltweit wird die Gemeinde in diese Klarheit, in diese Herrlichkeit, in diese Eindeutigkeit kommen. Das ist der Plan Gottes, davon hat Paulus geträumt, davon hat er geredet, dafür hat er gearbeitet und die anderen Apostel ebenso. Und dieser Plan wird sich erfüllen. Wenn du nicht sicher bist, geh an das Ende des Buches und dann liest du, und die Braut hat sich vorbereitet. Die Braut hat sich bereitet. So ist wieder der Tag kommen, wo dieses Werk der Veränderung, der Reinigung, der Prägung vollendet sein wird und wo die Gemeinde das sein wird, was Gott von Anfang an geplant hat für die Gemeinde. Es wird das geben. Das steht schon fest. Frage ist nur, werde ich dabei sein? Willst du dabei sein? Das ist noch nicht entschieden und daran müssen wir arbeiten. Okay? Okay?
Okay.
Gut. Das gehört zur Kindererziehung. Wenn man gefragt wird, gibt man eine Antwort.
Ja. Jawohl.
So, Apostelgeschichte 15. Jetzt lesen wir, was ihr Verständnis war. Wie haben sie sich selber gesehen? Und wenn wir das vergleichen mit uns, dann sehen wir einen riesen Kontrast. Und das motiviert uns, umzudenken. Weil wir wollen in das hinein, was sie gehabt haben. Weil das ist auch unsere Identität und unsere Berufung. Ich lese nochmal Vers 13. Ach komm, Vers 12, dann macht es mehr Sinn. Und die ganze Menge schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Das war das Verständnis von Christen. Das heißt, für seine Ehre. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben ist. Und jetzt zitiert er Amos, Kapitel 9. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Sie haben sich gesehen als die Erfüllung dieser Prophetie, die Wiederherstellung der Hütte Davids. Das ist extrem wichtig und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Weil das offenbart die Arbeitsweise, die Identität und die Funktion und die Arbeitsweise der Gemeinde. Die Wiederherstellung der Hütte Davids. Was bedeutet denn das? Die Hütte Davids. Das ist ein neuer Stil der Gemeinschaft mit Gott. Eine neue Art und Weise, Gott zu dienen. Im Alten Testament haben wir die Hütte von Mose. Und dann kommt David Jahrhunderte später und bringt eine geistliche Revolution. Und er unter der Führung des Heiligen Geistes kreiert er eine neue Form des Gottesdienstes, eine neue Form, Gott zu begegnen und mit Gott umzugehen. Und es ist nicht mehr das Schreien der Tiere zu hören, die geschlachtet werden, sondern es ist ein neuer Sound zu hören, Musik. Instrumente, Stimmen, Gebete, Lobpreis, Proklamationen, prophetische Erklärungen, Attacken gegen den Feind, Fürbitte, alles zusammen gemischt und alles zusammen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das war der Gottesdienst und das nennt man Hütte Davids. Das ist die Hütte Davids, eine neue Form der Anbetung. Wo du manchmal nicht weißt, bin ich jetzt in der Gebetsstunde oder bin ich jetzt im Anbetungsgottesdienst oder ist jetzt hier geistlicher Kampf angesagt oder sind wir jetzt am Prophezeien oder was läuft jetzt hier gerade? Ja, weil alles zusammengenommen wird. Woher haben wir ein Bild von wie Hütte Davids aussah? Nun, wir haben die Psalmen. Und da findest du all diese Dinge. Da findest du all das. Mitten im Lobpreis Fürbitte, mitten im Lobpreis geistlichen Kampf, prophetische Proklamationen, Anbetung und all diese Dinge zusammen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wir brauchen eine Freisetzung in unserem Denken, wie wir meinen, wie Gottesdienst aussehen soll. Und wir müssen jeder Einzelne sich hingeben und unterordnen unter die Leitung des Heiligen Geistes. Und wir werden lernen, gemeinschaftlich geleitet zu sein und dirigiert zu sein vom Heiligen Geist. Und das sind so wunderbare, so belebende, erfrischende und vor allen Dingen auch fruchtbringende Gottesdienste. Das ist der Plan, das ist das Ziel, um das geht es. Und wir sind weit, weit, weit davon entfernt. Und was uns blockiert, ist ein falsches Verständnis, weil wir denken, so läuft Gemeinde ab. Und was uns blockiert, sind falsche Herzenshaltungen, wie ich vorhin beschrieben habe, diese Rebellion. Wenn der Leiter sagt, auf, da geht's lang. Wir sagen, nee, vielleicht für dich, aber für mich noch gar nicht. Ja. Diese Dinge wird der Heilige Geist beleuchten als Dinge, die in unserem Herzen sind, die ihn blockieren und die uns hindern, mit ihm zu fließen. Es gibt andere Dinge, ja, wo wir unsere Herzen stumpf und kalt gemacht haben, weil wir uns überfressen haben am Geist der Welt und an Hollywood uns betrunken gemacht haben und unser Herz kalt geworden ist und wir kein Verlangen mehr haben zu anbeten, kein Verlangen haben, die Gegenwart Gottes zu suchen. Es gibt verschiedene Herzenshaltungen, die der Heilige Geist offenbaren wird, wovon wir umkehren werden. Wir werden umkehren, ihr Lieben. Wir werden umkehren. Es wird ein tiefes Werk der Buße geben. Der Heilige Geist als Geist der Wahrheit wird kommen und alles Böse, alles Rebellische, alles Unreine, alles, was Gott betrübt, wird rauskommen aus der Gemeinde, weil er die Gemeinde herrlich macht, weil er sie rein macht, weil er dieses Verlangen hat. Der Vater hat dieses Verlangen, seinem Sohn eine Braut zu geben, die seiner würdig ist. Der Vater wird das tun. Er liebt den Sohn zu sehr. Er wird die Braut herrlich machen. Und er hat Mittel und Wege. Gab es mehr. Und die werden sich in den kommenden Jahren entfalten. Und eins dieser Mittel und Wege wird die Wiederherstellung des Dienstes, des apostolisch-prophetischen Dienstes sein. Und die Furcht Gottes wird über die Gemeinde kommen. Und Gott wird erkannt werden als der Heilige. Ja, er will, dass wir nah sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir als Kinder auf seinem Schoß sind und seine Liebe trinken und genießen. Aber nicht ohne Respekt und ohne Verlangen und Eifer, ihm zu gehorchen in allen Dingen des Alltags. Das geht zusammen. Beim Vater kuscheln, wunderbar, aber mit einem Herzen der Ehrfurcht und des Respektes. So, jetzt habe ich kurz beschrieben, in wenigen Worten, was war das Konzept, was bedeutet Hütte Davids? Jetzt der nächste Punkt. Wofür war dieses Konzept da? Was wollte Gott damit erreichen? Was war das Ziel? Und Gott wollte das nicht nur erreichen, sondern er hat das auch erreicht. Es gibt ja, wenn du das Alte Testament schon mal gelesen hast, es gibt mehrere Phasen der Wiederherstellung der Hütte Davids. Das war nicht die erste Phase, Pfingsten und die neue Gemeinde. Das war nicht die erste Erfüllung dieser Prophetie. Es gab vorher schon Phasen, wo Israel völlig abgefallen war und dann durch Propheten zurückgerufen wurden zum Herrn und sie dann das Wort wieder ausgegraben haben und sie wieder angefangen haben, diese Hütte Davids, diese ununterbrochene Anbetung, diesen ununterbrochenen Priesterdienst, 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage nonstop, das war Hütte Davids, dieses wiederherzustellen. Und jedes Mal, beim ersten Mal, als David das getan hat, und dann noch andere Male, wenn die Hütte Davids wiederhergestellt ist, was passierte? Es gab kompletten Sieg über die umliegenden Feinde. Und es gab eine Zeit der Wiederherstellung, der Belebung, der Erneuerung und des Friedens und des Wohlstandes für das Volk Gottes. Jedes Mal, wenn Hütte Davids wiederhergestellt wurde, hatte das massive Auswirkungen nach außen und nach innen. Jedes Mal. Und wenn jetzt zum letzten Mal Gott ansetzt, in einer finalen Weise Hütte Davids wiederherzustellen, werden wir genau das auch sehen. Kompletten Sieg über die Feinde, die Mächte der Finsternis und Wiederherstellung und Wohlstand und Ordnung und Harmonie und Effektivität und Kreativität in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird die große Ernte einbringen. Eine riesige Zahl von Menschen wird in ganz kurzer Zeit errettet werden und dann wird Jesus wiederkommen. Das ist der Plan. Das sind wichtige Stationen auf diesem Plan. Und jeder einzelne Gläubige wird vom Heiligen Geist geweckt und gedrängt, sein eigenes Leben und dann seine Gemeinde zu sehen in diesem Plan Gottes. Und je mehr wir das tun, umso mehr werden wir den Rückenwind und die Schubkraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und in unserer Gemeinde wahrnehmen. Weil Gott segnet seine Pläne. Wir müssen ihn nicht anflehen, seine Pläne zu segnen. Er hat größeres Verlangen als wir selber. Wir müssen nur uns umdrehen und einpassen und einfügen in diesen Plan. Und dann werden wir erleben, wie der Rückenwind des Heiligen Geistes immer stärker wird. Und wie Gott einfach uns hineinnimmt in unsere Berufung als Anbeter, als Priester und als Krieger. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, was wir tun sollen. Wir sind Priester und Könige. Priester stehen vor Gott, bringen Opfer und sie bringen auch die Sünde des Volkes vor Gott und sie bringen den Segen vom Himmel auf das Volk. Und was tun Könige? Ganz einfach, die regieren. Wir sind Könige und Priester. Und je mehr wir wachsen in unserem Priesterdienst, umso größer wird unsere Autorität werden, als Könige zu herrschen über die Mächte der Finsternis. Und das ist die Aufgabe. Ich wollte die Frage beantworten, ja, wofür gibt es diese Art von Gottesdienst? Wofür gibt es diese Hütte Davids? Wir lesen noch einmal. Ich will aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und die Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit leitet eine Zweckbestimmung ein. Damit erklärt jetzt den Grund, wofür diese Sache da ist. Damit die übrigen der Menschen, die Ungläubigen, den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Das ist ein gewaltiges Konzept. Gott sagt, wenn die Gemeinde in meine Ordnung kommt, hat das eine dramatische Auswirkung auf die Nationen. Etwas passiert in den Nationen, nachdem der Plan Gottes erfüllt wurde in der Gemeinde. Was passiert in den Nationen? Sie fangen an, Gott zu suchen. Und der Herr sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Sie fangen an, Gott zu suchen. Wo ist der Zusammenhang? Was hat eine neue Form von Gottesdienst zu tun mit Ungläubigen da draußen, die auf einmal anfangen, nach Gott zu fragen? Wo ist da der Zusammenhang? Ganz einfach. Es gibt einen Grund, warum die Nationen, warum die Menschen dieser Stadt, in dieser Region, im Großen und Ganzen, warum sie nicht Gott suchen. Es gibt einen Grund dafür. Und dieser Grund ist nicht, dass sie an Gott nicht interessiert sind, dass sie Gott nicht haben wollen. Das ist eine Lüge. Der Grund ist, sie können gar nicht. Sie können überhaupt nicht. Sie sind Gefangene Satans. Sie sind in Ketten. Sie sind zugemüllt mit allen möglichen Dingen, dass sie nicht mal auf die Idee kommen, eine Verschnaufpause einzulegen in ihrem hektischen Leben und zu sagen, okay, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich 50, jetzt wäre Zeit, mal zu überlegen, wofür mache ich das alles hier überhaupt? Job, Karriere, Familie und all diese Dinge. Wo führt das hin? Wofür soll das gut sein? Und was passiert, wenn ich mal alt bin? Die allermeisten Leute stellen solche simplen Fragen nicht. Nicht, weil sie nicht intelligent genug sind, sondern weil sie unter einer Macht sind. Weil sie Gefangene sind, weil ihre Augen verblendet sind, weil sie keinen Plan haben und nicht wissen, was hinten und vorne ist. Und sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, vielleicht gibt es doch einen Gott, vielleicht hat mein Leben doch einen Sinn, wie kann das sein? Ich habe es geschuftet, ich habe diese Reichtümer angehäuft und dann lege ich mir in die Kiste und ich bin weg und habe nichts mehr von meinem Geld und habe nichts von all dem Schönen, was ich mal gehabt habe. Die Leute stellen solche Fragen nicht. Und das ist doch eigentlich die natürlichste, normalste Frage, die ein Mensch in seinem Leben stellen sollte. Warum stellen sie diese Fragen nicht? Weil sie gehalten sind, weil sie unter einer Decke sind, weil sie verblendet sind. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Paulus spricht von den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, Satan, die alte Schlange, der Drache, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Warum sehen sie nicht die Herrlichkeit Christi? Warum verstehen sie das Evangelium nicht mehr mit ihnen, weil sie kein Interesse haben? Nein, sie können nicht. Sie sind blind. Da ist eine Macht, die sie hält. Und wer das nicht als Einzelner und auch als Gemeinde in Betracht zieht und denkt, ja, wir gehen raus, wir evangelisieren, wir predigen auf dem Marktplatz, wir geben Traktate, aber die Leute wollen ja nicht, die sind heute alle so weltlich, der wird frustriert aufgeben. Aber die erste Gemeinde hat anders evangelisiert, die hat verstanden, hinzugehen zu den Leuten, mit ihnen zu reden, ihnen von Jesus zu sagen, das ist das Endpunkt von einer Kette von Ereignissen, die davor stattfinden. Und wenn diese Dinge davor getan werden, dann hat das auch Frucht und bringt Resultate, am Ende dann zu predigen, zu evangelisieren, Menschen wachzurufen und ihnen zu sagen, hey, es gibt Gott. Oder sie aufzuwecken, indem wir für sie beten, sie bekommen Heilungen. Und das trifft so tief in ihr Innerstes, dass sie merken, hey, es muss Gott geben. Und sie fangen an, nach ihm zu fragen. Das ist eine Decke über den Nationen. Jesaja 25, Vers 7. Das ist eine wunderbare Verheißung. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, oder die Decke, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Eine Decke ist gedeckt über alle Nationen. Und das ist die Macht der Finsternis. Es ist Satan, der den Menschen den Sinn verblendet hat, dass sie Gott nicht erkennen, dass sie nicht mehr auf die Idee kommen. Ich muss doch rausfinden, ob es überhaupt einen Gott gibt. Sie kommen nicht immer auf diese Idee. Und deswegen machen sie sich auch nicht auf die Suche nach Gott. Korinther Kapitel 10. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir haben Waffen bekommen, um Festungen zu zerstören. Ja, was sind das für Festungen? Sind das alte Burgen und Schlösser, Gebäude oder was ist es? So zerstören wir Vernünfteleien oder Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Vernunftschlüsse, Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Eine natürliche Burg kann sich nicht erheben gegen die Erkenntnis Gottes, weil Erkenntnis Gottes ist eine Sache im Geist. Das hat nichts mit physischer Landschaft zu tun. Gedanken, Vernunftschlüsse, Dinge, die sich erheben gegen was? Gegen die Erkenntnis Gottes. Das ist die Aktivität, die die Bibel dem Teufel zuschreibt. Das ist, was er tut. In der Welt und auch noch in der Gemeinde. Reichlich in der Gemeinde. Und wenn wir aufwachen und merken, wir werden an der Nase herumgeführt, uns werden Hindernisse entgegengebracht, den Herrn wirklich zu erkennen. Und wenn wir dann noch begreifen, wir haben Waffen bekommen, um diese Dinge zu beenden, um diese Art von Belästigung und Verblendung zu stoppen, dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. Dann sagen wir, okay, auf was warten wir noch? Und dann nehmen wir unsere Waffen und dann hauen wir drauf und dann reißen wir diese Dinge runter. Wie der Herr sagt zu Israel, er macht sie zu einem Dreschlitten, Berge zu zermalmen. Da sind Berge, die warten darauf, von uns zermalmt zu werden. Wir werden großflächige geistliche Landschaftsgärtner werden. Wir strukturieren die ganze Landschaft neu um. Wir reichen alles runter und wir machen Bahn für die Erkenntnis Gottes. Erst in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, die größte Not, die wir haben, ist, dass wir viel zu wenig, viel zu vage, viel zu blass und schemenhaft und oftmals völlig verkehrt ein Bild haben von Gott. Das ist die größte Not der Gemeinde. Weil wir kein klares Bild haben von Gott. Deswegen gehen wir auch mit fortgesetzter Sünde in der Gemeinde nicht um, wie Gott damit umgehen würde, wie die Apostel damit umgegangen wären. Weil wir Vorstellungen von der Liebe Gottes haben, die Lichtjahre entfernt sind von dem, was die Bibel sagt. Und wir nennen das Liebe und Gott ist total anders und total, ja, er sieht Dinge total anders. Aber weil wir ihn nicht kennen, wissen wir nicht, was Demut ist, wir wissen nicht, was die Heiligkeit Gottes ist, wir wissen nicht, wie die Liebe Gottes aussieht. Wir wissen das nicht wirklich. Wir mutmaßen und wir operieren mit menschlicher Liebe und mit menschlicher Weisheit. Wir müssen Gott erkennen, sein Wesen erkennen, weil dadurch werden wir verändert. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, nicht wie wir uns vorstellen, nicht wie die pfingstlich-charismatische Tradition ihn uns vorgemalt hat, wie er wirklich ist. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, was passiert dann? Wir werden wie er. Wir werden verändert in sein Bild. Paulus sagt, wir alle, in der Rede von der ersten Generation der Gläubigen, die diese Dinge wirklich erlebt hat. Er sagt das nicht als eine Aussage, wie jeder, der in Christus ist, hat das auch automatisch. Er redet nicht so, sondern er redet einfach, er berichtet, was sie gehabt haben damals. Was hatten sie? Wir alle sehen mit aufgedecktem Angesicht, keine Decke mehr, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist, dem Herrn, geschieht. Der Heilige Geist will Jesus offenbaren, seine Klarheit, seine Größe, seine Majestät, sein Triumph, die Sicherheit des Endsieges. Sein Wort, das man nicht benutzen darf in Deutschland. Aber wir als Gläubige, wir müssen dieses Wort benutzen. Es gibt einen Endsieg. Und zu diesem Endsieg kämpfen wir. Und wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Und Christus wird regieren auf dieser Erde. Das ist unser Plan. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Wenn wir nur erst einmal anfangen, dem Wort zu glauben. Das Wort sagt, Hier ist ein Feind, hier ist eine Decke. Hier werden Menschen gehindert, Gott in seiner Klarheit zu sehen. Und unser Versagen, unsere menschliche Sympathie, unsere fleischlichen Ratschläge in der Seelsorge beweisen in Hülle und Fülle, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Und unsere Ratlosigkeit, wenn wir so eine Geschichte mal wieder in Erinnerung gebracht bekommen, wie Ananias und Sapphira, unsere Ratlosigkeit, wie man damit umgehen soll, wie man das einordnen soll, wie passt das zu einem Gott der Liebe, zeigt, wir kennen Gott nicht wirklich. Wir kennen menschliche Ideen über Gott, aber nicht ihn wirklich. Und wenn wir begreifen, wir sind belogen worden, wir sind bestohlen worden, das sind Dinge über der Gemeinde, die da nicht hingehören, die uns hindern, mit Gott so zu leben, wie wir leben sollten, dann stehen wir auf und sagen, Schluss jetzt, fertig. Wir lassen uns nicht mehr belügen. Wir lassen uns nicht mehr täuschen. Wir lassen uns nicht mehr bedrücken und einlullen und einmüllen und zutexten mit Lügen. Wir stehen jetzt auf, wir beenden diese Dinge, weil wir Autorität haben im Namen Jesus. Und das nennt man Gebet und das nennt man Widerstand gegen die Mächte der Finsternis. Paulus sagt, wir haben zu kämpfen gegen diese Mächte, nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen diese Mächte. Wir haben gegen die zu kämpfen und wir haben ausreichend Waffen und wir können gar nicht anders als siegreich sein und sie in die Flucht schlagen und die Werke der Finsternis zerstören. Das ist unsere Aufgabe. Unsere ganze Harmlosigkeit, unsere ganze Oberflächlichkeit, unsere ganze Seichtheit, unsere ganze Verdrehtheit, das ganze Seelische kommt nur von einer Sache. Weil wir diese Werke der Finsternis akzeptieren und uns darunter stellen. Und denken, ja, das ist so. Und überhaupt Werke der Finsternis, wo sind denn die in unserer Gemeinde? Also bitte, was willst du denn damit sagen? Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind doch erlöst. Hallo, fang an zu denken, wie die Bibel denkt. Fang an, Dinge so zu benennen, wie die Bibel sie nennt. Mache ernst mit dem Wort Gottes. Wenn Paulus sagt, diese Mächte sind da, dann sind die da. Ob du die schon getroffen hast oder nicht, interessiert hier niemanden. Die sind da. Und wir haben einen Auftrag, gegen die zu kämpfen. Ob du dich danach fühlst oder ob du meinst, du bist fähig oder ob du meinst, es ist sinnvoll oder sagst, oh nee, das kenne ich schon vom früheren 90er Jahre. Da haben sie auch schon geistige Kriegsführung versucht. Das ging mächtig in die Hose. Wir gehen nach dem Wort und nicht nach irgendwas, was in die Hose gegangen ist. Wir gehen nach dem Wort. Als Paulus, nee, nicht Paulus, David versucht hat, die Bundeslade nach Hause zu bringen. Das ging mächtig in die Hose. Und dann hat er nicht gesagt, das war eine tolle Idee von mir, aber das hat nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund haben wir versagt. Okay, wir canceln das Projekt. Nein, er hat gesagt, es gab einen Fehler, wir waren nicht erfolgreich. Aber jetzt finden wir heraus, warum wir nicht erfolgreich waren. Und nach einer Weile des Bibelstudiums kommt er zurück und erklärt den Leuten, ich habe den Fehler gefunden. Wir haben Gott nicht nach der Ordnung gesucht. Er hat nämlich dann studiert, wie muss man mit der Bundeslade umgehen. Und da war ganz klar beschrieben, kein Mensch darf die Bundeslade anfassen. Und auf den Ochsenkarren packen schon überhaupt nicht. Die Bundeslade darf nur auf eine Art und Weise transportiert werden. Da werden Stäbe durch diese Ringe an dieser Kiste gezogen. Und heilige Männer auf den Schultern tragen die Bundeslade. Das ist die einzige Art und Weise, wie das Ding transportiert werden dürfte. Und er hat es herausgefunden, weil er seine Bibel ernster genommen hat, weil er studiert hat. Und hat gesagt, jetzt haben wir den Fehler gefunden. Also auf, nochmal, Versuch Nummer 2. Und jetzt tun wir es nach der Ordnung und es hat funktioniert. So niemand soll gelebt haben. Ja, geistige Kriegführung hatten wir schon bei 90er Jahren. Und was ist daraus geworden? Ja, guck mal, heute sind wir größer Schlamassel als damals. Ja und? Dann gucken wir nochmal genauer ins Buch. Und sagen, der Fehler muss auf unsere Seite gewesen sein. Der Fehler lag nicht darin, dass inzwischen es eine neue Bibelversion gibt, die sagt, wir haben nicht mehr gegen diese Mächte zu kämpfen. Das ist nicht die Lösung. Der Auftrag ist immer noch da. Und wenn wir Dinge falsch gemacht haben, dann wollen wir hineinschauen in das Wort Gottes und wollen studieren, ja, wie kämpfen wir gegen die Mächte der Finsternis? Was ist geschrieben im Wort Gottes? Und all das finden wir in diesem ganzen Konzept Hütte Davids. So, ich sagte schon, Hütte Davids ist eine Non-Stop-Anbetung. Kombiniert und angereichert mit Elementen wie kraftvoller, durchbrechender Lobpreis, prophetische Proklamation, Fürbitte und tiefe Anbetung, sogar Stille vor dem Herrn. All das war unter der Leitung des Heiligen Geistes gemeint mit diesem Konzept der Hütte Davids. Und Gott hat es benutzt als eine mächtige Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Und wir wollen dieses Buch studieren und wir wollen hineinschauen und wollen sehen, wie wir lernen und wie unsere Versammlungen immer mehr sich anpassen an das Konzept von Hütte Davids. Und dann natürlich als allererstes realisieren wir, Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man Gott dient.
Amen.
Wir kommen zusammen und wir dienen Gott. Und wir fragen nicht, gefällt das den Heiden? Wären die damit zufrieden? Würden die das gut finden? Oder würden die vielleicht Anstoß nehmen? Diese Frage ist überhaupt nicht erlaubt. Wir wollen unsere Versammlung öffnen. Jeder, der sich interessiert, darf kommen. Aber wir tun nichts für ihren Geschmack.
Amen.
Hallo. Wir tun nichts für ihren Geschmack. Die haben ihren Geschmack und der ist sehr anders als unser Geschmack. Und wenn sie nach ihrem Geschmack etwas suchen, Internet und Kinos und alles ist voll von ihrem Geschmack und da können sie ihre Unterhaltung finden. Hier machen wir nicht ein Programm für Heiden. Dieses ganze Seeker-Sensitive-Konzept, Willow-Krieg, ist ein einziger humanistischer Irrweg, der in Rebellion sich befindet gegen das Wort Gottes. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott gedient wird. Und weil Gott Gott ist, darf Gott auch sagen, wie er möchte, dass man ihm dient. Und das ist eine Lüge von religiösen Feiglingen, dass die Gegenwart Gottes etwas Anstößiges ist für die wahren Sünder da draußen. Das ist eine Lüge, ich sage es noch einmal, eine Lüge von religiösen Feiglingen. Für einen wahren Sünder, ich meine jetzt nicht halbfromme Leute, Kirchenchristen oder so etwas, sondern ich meine Menschen, die richtig in der Welt sind, für die ist die Gegenwart Gottes höchst spannend und attraktiv.
Amen.
Das habe ich viele, viele, viele Male gesehen. Und da wird irgendein Drogi oder irgendein ein Selbstmordkandidat, der wird niemals Anstoß nehmen. Ja, warum hebt ihr die Hände? Das verstehe ich nicht. Das befremdet mich. Das verletzt mich. Könnt ihr das bitte lassen? Solche Reaktionen kriegst du nur von frommen Leuten, die auf ihre Art und Weise fromm sein wollen, aber dieses Buch ignorieren. Ein Penner von draußen, ein Drogi oder irgendein anderer abgefahrener Typ hat mit so etwas überhaupt keine Probleme. Wenn die Gegenwart Gottes kommt und Menschen werden berührt, oftmals sind die Ersten, die da sitzen und die Tränen laufen runter. Und sie merken, hier ist etwas. Das ist, was Paulus sagt. Ja, Worte aus dem Herzen Gottes kommen und Menschen werden getroffen und sie erkennen an, Gott ist mitten unter euch. Das sagt Paulus über die Geistesgabe von Prophetie. So, das heißt, wenn wir solche Resultate mit unserer Prophetie nicht haben, dann müssen wir tiefer gehen und wir müssen mehr Gott kennenlernen und wir haben nur die Oberfläche bis jetzt gestreichelt. Wir müssen tief graben und tief hineingehen und wir müssen Dimensionen des Geistes erforschen, von denen wir wirklich noch weit, weit, weit entfernt sind, die aber da sind, die Gott für uns hat. So, wir erkennen an, es ist sein Dienst, es ist der Dienst für ihn. Und wir tun das auf die Art und Weise, wie er gesagt hat. Und da ist ganz klar geschrieben, Hände heben und mit Worten ihn ehren. Und dort ist geredet von Beten und von Singen im Geist. Und wenn das da steht, dann nehmen wir das so und dann tun wir das so. Eine Gemeinde, die nicht im Gottesdienst im Geist singt, ist eine Gemeinde, die nicht in Ordnung ist. Hört ihr mich? Die ist nicht in Ordnung.
Amen.
Und die muss wieder in die Ordnung gebracht werden. Und das heißt, wir nehmen uns vor, wir werden im Geist singen. Nicht, oh, wir schauen mal, vielleicht nächsten Sonntag, vielleicht klappt es, vielleicht ist die Atmosphäre, vielleicht können wir im Geist singen. Wir singen im Geist.
Amen.
Du sagst auch nicht, wir schauen mal morgen, wie wir uns fühlen, ob wir vielleicht zur Arbeit gehen. Du gehst morgen zur Arbeit, weil du hast eine Verpflichtung eingegangen hast. Und hast eine Verpflichtung eingegangen, Gott zu dienen, wie es ihm gebührt, ihm zu dienen. Amen. Und wenn der Geist Gesang haben will, dann kriegt er den.
Amen. Amen.
Egal, wie wir uns fühlen. Und siehe da, wir fühlen uns viel freier und viel besser, wenn wir erstmal unseren Job gemacht haben. Amen. Amen. Weil der Heilige Geist kommt, wenn wir kooperieren, wenn wir Bahn machen, wenn wir aus unserer negativen, muffligen und stinkstiefeligen Haltung herauskommen und sagen, ich will mich freuen in dem Herrn.
Amen.
Ich will ihn erheben. Ich will ihn ehren. Weil er das geboten hat. Er hat gesagt, du musst. Und deswegen sage ich, ich will. Diese Gesinnung brauchen wir. Weil er gesagt hat, du musst. Deswegen sage ich, ich will. Ja, muss ich schon wieder. Nein, du darfst befruchtet und erfrischt und belebt und aufgebaut werden vom Heiligen. Muss ich heute schon wieder aufgebaut werden? Hallo. Wir wollen eine Haltung haben, die von Willigkeit. Wenn du die nicht hast, dann bete wie David, gegen meinen willigen Geist. Und weil das ein Gebet ist nach dem Herzen Gottes, wird dieses Gebet erhört werden und du wirst einen willigen Geist bekommen.
Amen.
Und dann glaube, dass dein Gebet erhört wurde und dann tu so, als hättest du dein Gebet erhört bekommen. Und verhalte dich so.
Amen.
Amen. Und auf einen wichtigen Gesichtspunkt will ich noch hinweisen, dass war mir klar, dass ich das nicht irgendwie zu Ende kriege heute hier. Aber wenigstens ein paar Ideen will ich geben. Ein wesentlicher Aspekt von Hütte Davids, von diesem Konzept, diesem neuen Gottesdienst, ist, dass unter der Leitung des Heiligen Geistes wir Dinge tun, die eine Auswirkung haben, nicht nur auf Gott. Ja, unser Lobpreis hat Auswirkungen auf Gott, weil wir geben ihm etwas. Hebräer sagt, wir geben die Frucht unserer Lippen. Wir geben Jesus etwas zu essen. Wenn du nicht das Wort glaubst, dann wirst du niemals inspiriert sein von der Idee, ich kann jetzt Gott etwas geben. Aber das ist, was die Bibel sagt. Gebt ihm die Ehre seines Namens. Gebt ihm die Frucht seines Lippens. Wir können unsere Lippen, wir können Gott etwas geben. Wir können ihn erfreuen. Wir können ihm Gutes tun. Ohne Glauben ist das unmöglich. Ohne Glauben. Und das ist das Schlimme, ja, an routinehaften Absingen von Liedern. Da ist kein Glaube da, dass wir jetzt Gott berühren. Da ist kein Glaube, dass ihn das erfreut. Da ist kein Glaube, dass er überhaupt Anteil nimmt. Sondern mechanisch singen wir unsere Lieder. Und währenddessen ist Gott mit irgendwas anderem beschäftigt. Das ist völlig verkehrt. Wir müssen glauben, dass Gott auf uns sieht. Wir müssen glauben, dass seine Aufmerksamkeit auf uns gerichtet ist. Ob ich die Hände hebe, ob ich singe, ob ich ihn anlächle, ob ich nur mache oder wie auch immer. Es ist wichtig, es zählt, es bedeutet ihm etwas. Ich kann Gott berühren. Und dafür mache ich mich auf und dann kann er mich berühren. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber durch das Wort können wir ein Herz bekommen, das glaubt. Und dann glaube ich, es bedeutet ihm etwas. Ja, wenn ich nach Arbeit und mir ist alles müde und die Arme sind mit Bleigewichte irgendwie besonders irgendwie gesegnet und ich hebe trotzdem meine Hände hoch. Und ich sage, Herr, das war jetzt nicht einfach, das sollst du bitte zur Kenntnis nehmen. Aber ich liebe dich, ich ehre dich, ich hebe meine Hände hoch. Und er sagt, ich bin begeistert. Ich weiß das zu schätzen, du bringst Opfer. Das ganze Ding heißt Opfer. Priester bringen Opfer. Ich bringe dir mein Lob Opfer. Es kostet dich etwas, wenn du genervt bist, wenn Dinge schiefgegangen sind zu Hause, wenn du Enttäuschung erlebt hast und du kommst in die Gemeinde und dann ehrst du Gott. Es kostet etwas. Du musst etwas überwinden in dir. Aber die Opfer sind absolut wohlgefällig. Sie sind Gott wohlgefällig. Und wir berühren damit sein Herz. Das ist der eine wichtige Aspekt. Wir berühren durch Glauben im Gehorsam nach dem Wort das Herz Gottes. Das ist schon viel, wenn wir das bekommen. Aber es passiert noch etwas anderes. Unser Lobpreis wird eine Waffe gegen den Feind. Und das ist ein wesentliches Element von Hütte Davids. Das kannst du an vielen oder etlichen Stellen lesen. David und dann auch die, die er geschult hat, hatte die Idee, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir ihn preisen, ist nicht nur Gott da. Und es hat nicht nur Wirkung auf ihn, sondern die Mächte der Finsternis sind da, sind zur Stelle und schauen, was wir tun. Und wenn wir das tun, was wir tun, sondern nach der Ordnung Gottes, hat das eine verheerende Wirkung auf sie. Und wiederum, das werden wir nur erleben, wenn wir glauben, diese Mächte sind da. Und wenn wir glauben, dass die Waffen, die Gott uns gegeben hat, wirklich scharf sind und wirklich mächtig sind und wirklich funktionieren, dann werden wir Resultate sehen. Ohne Glauben kann man in der übernatürlichen Welt nicht operieren. Es ist völlig unmöglich. Das wird keinerlei Resultat haben. Alles hängt am Glauben. Aber das Wort Gottes sagt, dass die Dinge, die wir tun im Lobpreis, eine Wirkung auf den Feind haben. Eben haben wir gesagt, da ist eine Decke über den Menschen. Dass ihr Sinn verdreht ist, verblendet ist, dass sie die Herrlichkeit vom Evangelium, von Christus nicht erkennen können, nicht wahrnehmen können. Worin besteht diese Decke? Aus was besteht diese Decke? Aus Lügen, aus Worten. Unglaube ist nicht die Unfähigkeit zu glauben, sondern Unfähigkeit ist die Hingabe, das Falsche zu glauben. Hallo? Unglaube ist nicht die Unfähigkeit zu glauben, sondern es ist die Hingabe an Lügen und es ist die Bereitschaft, das Falsche zu glauben. Es ist ein falscher Glaube. Ja? Es ist nicht kein Glaube. Das sagt schon die Vorsilbe un. Ja? Was ist ein Unwetter? Ist nicht kein Wetter, ist ein schlechtes Wetter. Ja? Und ein Unglaube ist ein schlechter Glaube, ein falscher Glaube. Ist auch Glaube, aber falscher Glaube. Und die Leute werden zugemüllt mit Lügen. Eine der größten Lügen in unserer Kultur ist, die der Teufel ausspuckt, es gibt mich gar nicht. Ich bin gar nicht da. Wiewohl die Zeichen so deutlich sind, ob du nach Hollywood guckst oder in allen möglichen anderen Dingen und an jeder Ecke gibt es heute Esoterik in New Age und Hokus-Pokus-Läden und all diese Dinge. Kannst du dich noch erinnern, dass es vor 40 Jahren sowas nicht gab? Da waren ein paar ausgeflippte Freaks, die haben irgendwelche verrückten Bücher über Spiritismus und über Dämonen oder über Yoga gelesen. Heute macht das jede Hausfrau. In 40 Jahren, die Dinge haben sich massiv verändert. Und gleichzeitig glauben die armen Leute, weil sie belogen sind und nicht erkennen, dass das Lügen sind, den Teufel, den gibt es ja nicht. Das hat die Kirche erfunden, um die Massen zu versklaven, um sie in Furcht und Schrecken zu versetzen. Menschen können nicht an Gott glauben, wenn sie zugemüllt sind mit Lügen. Und diese Lügen spuckt der Feind nonstop aus, rund um die Uhr. Das ist der Grund, warum Gottes Gegenmaßnahme auch rund um die Uhr funktionieren muss. Und wenn die Gemeinde in ihre Bestimmung kommt, in ihre Erfüllung kommt, was hat Jesus gesagt? Ein Gebetshaus für die Nationen. Das ist die Gemeinde. Ein Gebetshaus für die Nationen. Und wir werden das sehen, auch wenn das sich kaum einer vorstellen kann, dass Ende der Gemeinde wird Hütte Davids sein, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, ohne Feiertage, ohne Urlaub, ohne Pause, nonstop. Woher weiß ich das? Weil Jesus gesagt hat, in der Zeit, wenn er wiederkommt, das Volk, das Tag und Nacht zu ihm schreit. Und was schreien die? Schaffe uns Recht! Verschaffe uns Recht vor unserem Widersacher. Dann wird Gott in Kürze antworten und ihnen ihr Recht verschaffen. Hier sagt Jesus ganz klar, in der Zeit, bevor er wiederkommt, ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden Gebet, absolut normal. Und dann kommen wir und sagen, 7 Tage die Woche, ich schaffe es nicht einmal im Monat zum Gebetsabend. Und jetzt redest du von 7 Tage die Woche, rund um die Uhr, wie soll denn das gehen? Ganz einfach, na klar musst du mal schlafen und du sollst auch arbeiten. Und dann brauchst du noch Zeit für andere Dinge, natürlich. So wie kannst du 7 Tage die Woche beten, 24 Stunden rund um die Uhr? Ganz einfach, nach dem Prinzip Hütte Davids, in Schichten. Während die einen arbeiten, schlafen die anderen und die anderen beten. Und dann wechseln die sich ab. Das ist, was David gemacht hat. Er hat über 1000 Sänger und Musikanten gehabt und hat sie in Schichten eingeteilt und sie haben rund um die Uhr gebetet. Rund um die Uhr. Das ist auch, was damals in der Geistesausgießung, in der Erweckung in Herrnhut passiert ist. Die haben über 100 Jahre lang rund um die Uhr gebetet. 100 Jahre lang. Und Missionswissenschaftler sagen, das war der geistliche Durchbruch, das war der Beginn der Heidenmission. Als Ergebnis davon haben Menschen und Gläubige auf einmal den Gedanken gekriegt, wir müssen hingehen in die Karibik, nach Indien, wir müssen hingehen in die Nationen, nach Afrika, die nie etwas gehört haben vom Evangelium. Es wurde geboren durch Gebet. Gebet hat einen Durchbruch verschafft in der geistlichen Welt und auf einmal haben Menschen verstanden, das ist die Aufgabe der Christen. Ja, das stand doch schon immer in der Bibel. Wieso haben die das denn nicht gelesen? Die haben es gelesen, aber mit Decke vor den Augen. Und wir lesen heute auch viele Dinge mit Decke vor den Augen. Und diese Decke muss weg.
Amen.
Die Decke muss weg.
Amen.
Und es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses Theater, diese Zumüllung, diese Zutextung, diese Belügerei, dass die zu Ende kommt. Und das nennt man siegreichen, durchbrechenden Lobpreis, wo Gott erhoben wird, wo er erhöht wird, wie das in den Psalmen manches Mal heißt, über alle Götter. Ja, wir haben diesen Aufruf, erhebt seinen Namen. Hast du dich immer die Frage gestellt, wenn du doch die Psalmen so viele Male sagen, er ist der Höchste. Für was, bitteschön, müssen wir dann seinen Namen noch erheben, wenn das sowieso der Höchste ist? Ganz einfach. Weil diese Machtposition Gottes hier noch nicht zum Tragen kommt. Wir erheben ihn hier, wo wir wohnen, in der Stadt, wo wir sind, wo die Gemeinde ist. Und dann manifestiert sich seine Macht hier. Gott muss das nicht im Himmel tun, da ist schon alles geregelt, da gibt es keinen Widerstand. Was das Problem ist, wir haben eine Allgegenwart Gottes und wir haben eine spezifische Manifestation der Gegenwart Gottes, die an geografische Orte gebunden ist. Deswegen sagt Gott, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Wir schaffen durch Gehorsam gegenüber Gottes Anweisung einen Freiraum für Gott, sich hier zu zeigen und hier seine Macht zu erweisen und nicht nur zu kommen, uns zu erfrischen, uns zu beleben, sondern um zu kommen und hier Mächten der Finsternis, die seit Jahrhunderten hier hocken und meinen hier Rechte zu haben, die werden vom Thron gestoßen. Die werden erschüttert, die werden terrorisiert. Das ist, was das Wort sagt. Komm, wir gehen zu Psalm 68. Und da hast du in einem Psalm diese wunderbare Doppelfunktion von Lobpreis. Psalm 68. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde. Und die ihn hassen werden, fliehen vor seinem Angesicht. Was erschreckt sie? Vor was haben sie Angst? Vor was laufen sie weg? Das Angesicht Gottes. Angesicht ist dasselbe Wort wie Gegenwart. Die Gegenwart Gottes muss sich in einer spezifischen Ort manifestieren. Und dann werden sich die Mächte der Finsternis, die an diesem spezifischen Ort sind, kräftig erschrecken und fliehen. Das ist, was das Wort sagt. So, ich nehme es schon mal vorweg. Unser Kampf gegen die Mächte der Finsternis ist fast ausschließlich indirekt. Wir jagen nicht hinter Teufel her. Wir versuchen nicht, irgendwo welche aufzuspüren und zu suchen, wo finden wir die denn jetzt. Wir tun es die biblische Art und Weise. Wir erheben Gott. Und Gott kommt und er zeigt sein Angesicht und er selber erschreckt und schlägt und tyrannisiert und terrorisiert seine Feinde. Das ist das Konzept. Wir bleiben fokussiert auf Gott. Wir werden nicht starr und hart und irgendwie so in so einer eigenen Kraft irgendwie so massiv und so heftig, sondern das geschieht alles sehr, sehr lieblich, sehr, sehr entspannt, wie es in Jesaja heißt, ja, mit Flötenspiel und mit Harfen, ja, und dann kommen Schläge vom Herrn auf die Mächte der Finsternis. Wir spielen, wir singen, wir jubeln, wir ehren ihn, wir genießen ihn. Und während wir das tun, er schlägt den Feind mit Macht. Das ist das Konzept. Und das funktioniert nur, wenn wir glauben. Wenn wir tun, was er uns geboten hat, wird er tun, was er versprochen hat zu tun.
Amen.
Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Die Mächte der Finsternis bekommen das, was sie verdient haben. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Siehst du zweimal das Angesicht Gottes? Für die Feinde Terror und Schrecken und für uns Belebung und Erfrischung. So, wir freuen uns in Gott. Und by the way, hast du nicht auch die Idee, es könnte noch mehr an Freude im Heiligen Geist geben, als wir bis jetzt haben?
Amen.
Kennt ihr nicht der Freudigste unter uns sagen, ey, es muss noch mehr geben an Freude im Herrn? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und während wir jubeln und uns in Gott freuen, und ich meine nicht auf charismatische, wie nennt man das? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißen die beiden im Freizeitclub, die da vorne was vormachen, diese
Animateure.
Nicht mit charismatischen Animateure. Lasst uns mal jubeln zum Herrn. Nein, wir gehen in Anbetung. Der Heilige Geist kommt und er nimmt eine Decke weg. Und wir alle gleichzeitig sehen etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und ohne, dass es einer gesagt hat, wir brechen in Jubel aus. Wir freuen uns über ihn. Wir sind begeistert über ihn, weil wir ihn erleben. Nicht, weil jemand gesagt hat, jetzt jubel doch bitte mal. Das ist geistgeleitete Anbetung, wo wir alle fließen, wo wir bewegt werden, wo der Heilige Geist jede Zeit der Anbetung anders machen kann, absolut kreativ machen kann. Und wenn du erst einmal so etwas geschmeckt hast, du bist für pfingstlich charismatische Routine für immer verdorben.
Amen.
Du sagst, nee, das habe ich lang genug gehabt. Ich will mehr von dem Frischen, von dem Lebendigen, von dem Saftigen, von dem, was wirklich inspiriert, was wirklich, wo wir abheben, wo wir fliegen.
Amen.
Wo wir diese wunderbare, klare Himmelsluft genießen und einatmen, inhalieren und wow, wir alles um uns herum vergessen. Das brauchen wir. Davon wollen wir mehr haben. Das ist das Einzige, was so lahme Typen wie uns in Feuer bringen kann. Das Einzige.
Amen.
Das brauchen wir. So, das Angesicht Gottes muss sich zeigen. Die Gegenwart Gottes muss sich zeigen. Und sie hat diese herrliche, gesegnete Doppelwirkung auf die Heiligen und auf die Mächte der Finsternis. Und dann geht es weiter in Vers 5. Man könnte sagen, wie wenn man einen deswegen einschieben muss. Also los, jetzt deswegen, weil das so ist und weil das wieder so sein wird. Deswegen singt Gott, spielt seinen Namen, macht Bahn. Lobpreis ist, wir machen Bahn für Gott. Wir schieben Berge beiseite, wir machen Bahn. Wir sind Landschaftsgestalter. Wir kommen mit gewaltigen Bulldozern, nicht mit einem kleinen Schippchen, wie das Kind hat am Ostseestrand, so ein Plastikschippchen. Ja? Sondern wir kommen mit Bulldozern. Wir räumen da Gelände beiseite, wir ebnen Berge ein, wir machen Täler hoch, wir gestalten die geistige Landschaft um. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Erfahrung ist für Mächte, die sitzen seit 1000 Jahren in Breisach? Unangefochten. Niemand hat die irritiert, niemand hat die gestört. 1000 Jahre oder mehr. Und jetzt auf einmal fängt die Gemeinde an zu sagen, wow, wir können denen etwas antun. Wir können die terrorisieren, wir können die Flucht schlagen. Ja, auf was warten wir noch? Wenn wir das wirklich glauben erleben, dann gehen wir in diese Dinge hinein. Und dann werden wir vom Heiligen Geist wegen unseres Glaubens initiiert werden und angezündet werden, auf eine andere Art und Weise Lobpreis zu machen als bisher. Der Heilige Geist wird uns da hineinführen. Und wir werden ihn preisen und wir werden ihn hochheben. Wie David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Also der hat die Idee, wenn er spielt für Gott, sind die Götter da und sagen, gut, prima, die sollen zuhören. Weil er wusste, wenn er herrliche Dinge sagt über Gott, du bist erhoben über alle Götter, ist das wie ein Schlag in die Magengrube für diese Mächte. Weil die sich ja so tun, als wenn sie Gott wären, als wenn sie bestimmen können, als wenn sie die Allerhöchsten wären. Und jetzt kommt die Wahrheit. Und Wahrheit terrorisiert die Mächte der Finsternis. Weil sie bestehen nur in Lüge und ihre ganze Identität ist Lüge. Und jetzt kommen auf einmal Leute, nachdem die da so lange in Saus und Braus gelebt haben und machen konnten, was sie wollten. Und jetzt kommen Leute und sagen, wir stellen einmal klar, Gott ist der Höchste. Und wir heben ihn jetzt hoch über euch. Bitte gut zuhören. Wir heben ihn hoch über euch. Und er wird Gericht üben. Das ist, warum die sagen, die meinen das ernst. Es wird eng für uns. Wir packen unsere Koffer, wir versuchen unseren Nachbarstaat. Da schläft die Gemeinde noch. Die sind noch nicht aufgekommen, was man uns antun kann. Wenn wir endlich begreifen würden, welche Möglichkeiten wir haben, Mächte der Finsternis zu quälen, zu terrorisieren, zu demütigen, in den Staub zu treten. Wenn wir das endlich glauben würden, wir fangen an, es zu tun und wir fangen an, es zu erleben. Gott wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürze. Unter welche Füße? Unter die Füße der Gemeinde. Amen. Nicht unter die Füße Jesu, unter die Füße der Gemeinde.
Amen.
Das funktioniert nur, wenn du dich von Hollywood verabschiedest und dein Weltbild nicht mehr kommt aus der Presse und aus den Medien und aus all den Informationen vom Internet, sondern sagt, das Leben und die Welt ist so eingerichtet, wie das Wort Gottes das sagt. Und du bezahlst den Preis der Verachtung. Niemand kann biblische Realitäten glauben, ohne den Preis zu bezahlen, verachtet und verspottet zu werden. Das ist völlig unmöglich. Weil Verachtung und Verspottung ist das vorletzte Mittel des Feindes, um dich abzuhalten, tiefer zu gehen. Wenn du das überwindest, qualifizierst du dich für das Letzte und das ist Verfolgung. Und das ist der Grund, warum wir noch nicht in Verfolgung sind. Weil wir so harmlos sind, weil wir nicht an das Wort glauben, weil wir nicht das tun, was das Wort sagt, sondern wir feiern Gottesdienst, wie wir es gelernt haben von den Vätern, ohne in das Buch hineinzuschauen und zu sagen, hey, gut, was die damals gemacht haben, das war absolut progressiv, aber jetzt geben wir was Neues. So wie David hat gesagt, das war gut, was Mose gemacht hat, aber jetzt ist eine neue Zeit und jetzt kommt etwas Neues und unter der Inspiration des Heiligen Geistes erfindet er etwas, was es niemals gegeben hat. Was absolut neu war, was eine Revolution war. Niemand durfte in die Gegenwart Gottes gehen, nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und er sagt, okay, wir machen was Neues, wir stellen das Heiligtum hin und wir stellen uns im Kreis drum und wir beten an und wir treten ganz nah. Und morgen fangen wir an. Und wer möchte die erste Schicht übernehmen? Ich schaue es mir erstmal an, ob das funktioniert und wie viele das überleben. Ich melde mich für spätere Schichten. Das war totale Revolution. Das war gegen alles, was sie bis jetzt gehabt haben. Aber es war vom Heiligen Geist. Und David hat gesagt, der Geist Gottes hat mir gedacht. Hat sogar den Ort gezeigt, wo das Ding aufgestellt werden soll. Hat alles gezeigt, hat gezeigt, wie die Instrumente, welche Instrumente. In Klammern, für mehr ältere Semester, alle Musikinstrumente, die zur damaligen Zeit für Satans Anbetung benutzt wurden, hat David genommen und hat gesagt, genau die nehmen wir jetzt, um den Herrn anzubeten. weil er gewusst hat, die Dämonen sitzen nicht in der Seite der E-Gitarre. Wie heute manche ältere Geschwister irgendwie befürchten. Im Trommelfell der Trommel und Schlagzeug, nein, dieses Teufelzeug kommt es nicht in die Welt. Gemeinden hauen sich die Köpfe ein über solche Fragen. David hat gesagt, der Heilige Geist ist mit uns. Und all das, was die gemacht haben für ihren Gott, für ihren Teufel, diese selben Instrumente benutzen wir, um damit jetzt Gott zu verherrlichen. Weil er wusste, der Teufel sitzt nicht im Instrument, sondern im Herzen von Menschen. Nirgendwo anders. So, das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung und das ist die Verheißung. Wir bringen Terror über den Feind oder wie es Psalm 8 heißt, wir bringen ihn zum Schweigen. Psalm 8, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, denn du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Das ist ganz klar. Gott gibt uns eine Macht, sogar den Kleinsten unter uns, den Jüngsten, den Unreifsten. Er gibt eine Macht. Und wo ist diese Macht? Im Mund. Und wofür ist diese Macht da? Um den Feind zum Schweigen zu bringen. Das ist genau unser Thema. Die Decke besteht aus Schichten und Schichten und Schichten von Lügen. Und die werden immer wieder neu aktualisiert. Der Feind redet Tag und Nacht. Offenbarung heißt es, er verklagt die Heiligen Tag und Nacht. Das heißt, nicht einen Tag der Woche hat er sich reserviert. Da verklagt er die Heiligen. Er macht das rund um die Uhr. Und deswegen ist Gottes Antwort schlussendlich. Wir müssen klein anfangen. Wir wollen nicht überziehen. Wir wollen nicht unseren Glauben anwenden, wo er noch gar nicht da ist. Wir wollen nicht sagen, okay, wenn das so ist, dann fangen wir morgen mit sieben Tage die Woche 24 Stunden Dienst. Also das ist Quatsch. Es wird Jahre brauchen, bis wir von Gott die Gnade bekommen, in das hineinzukommen. Aber am Schluss wird es so sein. Das wird jede Gemeinde haben. 24 Stunden rund um die Uhr. Tag und Nacht. Das ist das Ziel. So, dahin geht die Reise. Der Heilige Geist wird uns leiten. Und wir fangen da an, wo wir heute sind. Und von da wachsen wir. Und wir erweitern unsere Grenzen. Und wir werden sehen, Gott ist mit uns. Und wir erleben neue Dimensionen seiner Gegenwart. Neue Freiheiten im Heiligen Geist. Und das Wirken des Heiligen Geistes wird dadurch freigesetzt, auch an Menschen, an Bedürftige, an Kranken, an Gebundenen zu wirken. Ich weiß nicht, ob ich euch mal erzählt habe von meinen Besuchen in einer Gemeinde in Moldawien. Habe ich euch erzählt davon? Ich war in einer Gemeinde mehrmals in Moldawien. Die hat diese Dinge verstanden. Das war in einer schrecklichen Zeit der Verfolgung. Und ihnen wurde das Gebäude genommen, weil der Staat gedacht hat, wenn man das Gebäude nimmt und wenn man dafür sorgt, die können keine Gebäude mehr bieten, dann ist Schluss mit der Gemeinde. Aber die Gemeinde hat sich draußen versammelt. Auf der Straße, so eine Y-förmige Straßenkreuzung, und da waren ein paar Bäume, Park kann man das nicht nennen, aber staubiger Boden und ein paar Bäume, und da standen sie und da haben sich versammelt, ob es geschneit hat, ob es geregnet hat, ob die Sonne geschienen hat mit 35 Grad, da standen sie jeden Sonntag ohne Stühle und haben Gott angebetet und haben ihn angebetet und haben ihn angebetet. Niemals, ich war 3 oder 4 Mal da, ging es unter 2 Stunden. Einmal ging es 4 Stunden. Und es gab etliche Momente, wo ich im Lobpreis gedacht habe, ich kann nicht mehr. Es muss jetzt aufhören. Schluss, ich kann nicht mehr. Aber ich habe mich dann einfach an den Herrn geklammert. Herr, gib mir neue Gnade. Und er hat mir Gnade genommen und es ging die nächste Stunde. Und dann komme ich wieder an so einen Punkt. Ich bin fix und alle, es geht nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich muss jetzt Pause machen. Ich brauche jetzt ein Bett. Und wieder Gnade geholt und weiter geht es. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und ich habe dort Situationen erlebt, wo die Atmosphäre der heiligen Gegenwart so kompakt war, dass mitten im Lobpreis, ohne dass jetzt gesagt wurde, okay, jetzt lass uns zum Heilungs- und Befreiungsteil übergehen, mitten im Lobpreis, mit schrillen Schreien sind Dämonen einfach so ausgefahren. Es war ihnen zu heiß. Die konnten das nicht mehr ertragen. Kannst du dir die Freude des Heiligen Geistes vorstellen? Komm, wir drehen die Hitze noch ein bisschen mehr auf und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und dann fahren die Dämonen einfach so aus und Kranke wurden geheilt.
Amen.
In dramatischer Weise wurden dort Schwerstkranke geheilt. Eine meiner gewaltigsten Heilungen in meinem Dienst habe ich dort erlebt. Und ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat. Überhaupt nichts. Was habe ich schon gemacht? Ich habe einfach Hände aufgelegt. Und dieser Bruder kann kein Deutsch und kein Englisch. Und es gab keinen Übersetzer. Und so wusste ich zum Glück nicht, was mit dem los ist. Ich wusste nicht, dass der seit, weiß ich glaube, war es 13 oder wie viel, viele Jahre war der gelähmt und konnte nur auf seiner Datscha in seinem Garten wie ein Tier sich auf den Boden bewegen. Viele, viele Jahre lang. Der war komplett gelähmt. Und er hat einfach gesagt, okay, lass uns beten. Und ich bete für diesen Bruder. Und er hat einfach gebetet, Herr, du weißt, was er braucht. Und du segnest ihn in Jesu Namen, sei geheilt. Und für den Nächsten. Nichts ist passiert. Ein halbes oder dreiviertel Jahr später komme ich wieder und sie haben mir erzählt, heute Nachmittag wird der Bruder kommen, für den du gebetet hast. Welcher Bruder? Ich habe keine Ahnung. Ja, du wirst schon sehen, er kommt. Ja. Und er kam zum zweiten Gottesdienst auf dem Fahrrad. Einen alten, rostigen Fahrrad. Und er voller Stolz sagt, er 30 Kilometer ist er gefahren von seiner Datscha bis zum Meeting. So gelähmt war er da noch. Komplett wiederhergestellt. Das war einfach die Kraft Gottes. Gott war da. Es war ein leichtes für Gott, dort zu wirken. Genauso wie es heute ein schweres ist, für Gott zu wirken. Weil so viel Unglaube da ist, weil so viel Müll da ist, weil so viel Rebellion da ist, weil so viel Unreinheit da ist, weil so viel Ablenkung da ist und so viel Liebe zur Welt. Gott kann nicht, er möchte, aber er kann nicht. Wie Jesus sagt, oder wie die Schrift sagt von ihm, er konnte dort in Nazareth keine Wunder wirken. Wir dürfen nicht sagen immer, ja, das ist der Kranke, der hat keinen Glauben. Die Gemeinde hat keine Heiligkeit. Die Gemeinde hat keine Power. Die Gemeinde ist nicht in Ordnung Gottes. Die Gemeinde gibt Gott keine Gelegenheit zu zeigen, was er tun kann. Das ist das Problem. Halleluja. Könnt ihr auch Amen sagen.
Amen.
Gut. So, ich erzähle diese Geschichte einfach, damit du siehst, es gibt noch ein bisschen mehr, als was wir haben. Und es könnte sich lohnen zu investieren, es könnte sich lohnen, den Preis zu bezahlen, es könnte sich lohnen, weil weißt du, was passiert mit einer Gemeinde, die eine solche massive Gegenwart Gottes hat, wo die Dämonen einfach von alleine sagen, wir halten es nicht mehr aus und mit schrillem Schrei ausfahren und wo Schwerstkranke geheilt werden. Was passiert? Die Leute kommen geströmt. Niemand muss die einladen, niemand muss die bitten, bitte komm doch mal in seinen Gottesdienst. Wir sind auch ganz normal und da passiert nichts mehr mit. Du kannst ruhig mal kommen. Wir sind eigentlich genauso wie du. Wie erfrischend. Ein Ort, wo Gott wirkt, ist ein Magnet für die Beladenen, für die Kaputten, für die Kranken. Ein Ort, wo Gott wirkt, macht für sich selber Reklame, ohne dass es einen Cent kostet. Weil der Geheilte fällt auf und erzählt anderen Leuten. Und dann kommen die Heiligen und sagen, darf ich auch mal kommen? Ist das möglich? Wäre das möglich? So kommen sie dann. Sie fragen. Sie kommen herbei. Das ist, was wir haben. Und wir wollen Gott eine Plattform geben, dass er sein Werk wirken kann. Und das hat etwas zu tun, dass wir endlich in die Spur kommen. Wir in die Ordnung Gottes kommen. Wir, die Wiederherstellung der Hütte Davids werden, wir einfach ein Haus des Gebetes werden für die Nationen, wo Gott kommen kann und kann endlich einmal frei wirken und zeigen, was er alles kann. Und das geht es. Und ich weiß, dass es ein Prozess ist und dass wir viele Hindernisse überschreiten müssen, dass wir viel Buße brauchen, dass viele Lügen und verkehrte Haltungen offenbar werden müssen und dass wir viel Veränderung brauchen. Aber die Gnade ist da. Und das Ziel lohnt sich. Und um das geht es. Und für das sind wir eingeladen. Das ist das Programm Gottes für die Gemeinde. Alles andere ist es nicht wert, wenn wir das erstmal verstanden haben. Wenn wir das im Blick haben, wenn der Heilige Geist uns gezeigt hat, das ist die herrliche Gemeinde. Das ist der Ort, wo Gott in Kraft wirken kann. Sagen, ja Herr, nichts anderes soll es sein. Nichts anderes zählt. Komm, lass uns beten.